Begierde, Begehren, Lust und Leidenschaft. Das ist doch das, aus dem jedes gute Drama gestrickt ist. Jeder Film, der sich darum dreht, sei es nun ein James Bond, dass da ein Bösewicht ist, der nach der Macht giert, der die Welt beherrschen möchte, oder sei es in irgendwelchen Romanzen, wo sie sich verzehrt nach dem Objekt ihrer Leidenschaft und Begierde. Und durch Turbulenzen kommen sie dann am Ende doch noch zusammen und landen vor dem Traualtar oder zumindest im Bett. Also das Leben ist doch voll davon. Unsere Umwelt ist doch voll davon. Unser eigenes Leben ist doch geprägt davon. Das Wirtschaftssystem des Kapitalismus lebt vom Verlangen, von der Lust, von der Begierde. Ich möchte auch mehr verdienen. Ich möchte auch ein besseres Auto haben. Ich möchte aus der Mietwohnung in das Eigenheim auf dem Lande ziehen. Und dann strenge ich mich an und versuche mich zu verbessern. Leg Geld auf die Seite. Also alles um uns herum schreit förmlich: Begehre, begehre, du musst es haben. Und versucht in uns die Lust und die Leidenschaft zu wecken. Und mitten hinein in diese unsere Welt, mitten hinein in das, was uns prägt und was unsere Welt offensichtlich auch ein Stück weit voranbringt, spricht der lebendige Gott. Und er sagt im 2. Mose 20 in den 10 Geboten: Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Du sollst nicht begehren den Knecht und die Magd deines Nächsten. Nicht sein Rind und sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Wenn wir diesen Text losgelöst von unserer Kultur betrachten, dann denken wir wahrscheinlich, ja, das ist, hat jetzt nicht so viel mit mir zu tun. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Verlangen nach dem Esel des Nachbarn hatte oder der Meinung war, ja, so eine Hausmagd brauche ich auch. Also ich hatte das noch nicht. Und da wird aber deutlich, dass der Text vielleicht so, wenn wir ihn so lesen, dann fliegt er so an uns vorbei. Ja? Das ist ja vielleicht manchmal so bei biblischen Texten, die rauschen so an uns vorbei. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen, in dem wir leben, dann wird uns hoffentlich klar und bewusst, dass der Text nicht an uns vorbeigeht. Natürlich begehrt heute niemand mehr den Esel oder den Rind des Nächsten. Aber es gibt so viel, was wir begehren, was nicht unser ist. Wie oft ärgern wir uns über den Arbeitskollegen, der so häufig krank ist. Und man sich denkt, ja toll, also gefühlt arbeitet der 30% weniger und kriegt das gleiche Gehalt. Und ich darf seine Aufgaben noch mitmachen, wenn er mal wieder krank ist. Oder beim Nachbarn vielleicht zu sagen, Mensch, also die Kinder vom Nachbarn, die machen viel weniger Mühe. Warum können meine Kinder nicht einfacher sein, weniger kompliziert, erfolgreicher in der Schule? Oder auch im ganz Persönlichen auf den Nächsten zu schauen, zu sagen, boah, also so einen durchtrainierten Körper hätte ich schon auch gerne. Oder oh, warum gelingt der das so? Ich würde auch gern ein bisschen heller im Kopf sein, ein bisschen geschickter. Wir sind so gut darin, zu begehren, das, was wir nicht haben, haben zu wollen. Und dieser Begriff Begehren, das kam jetzt in der Einleitung schon vom Jörg, das ist ja auch ganz eng verbunden mit Gier. Begehren, Begehrlichkeit, Gier, Lust und Leidenschaft, das ist so ein großes Wortfeld. Und darum geht es in diesem Gebot, dass Gott genau von dem spricht, was uns alle tagtäglich bewegt. Denn das, was unser Menschsein massiv prägt, ist das Begehren. Begehren heißt nämlich in erster Linie, ich schaue auf das, was ich nicht habe und bin aber der Meinung, ich sollte es haben. Ich müsste es haben. Es würde mir ja zustehen. Es ist doch das Normalste der Welt, dass ich das Gleiche habe wie der andere. Es ist doch ungerecht, wenn der eine so viel verdient, also müssen wir mehr umverteilen. Das geht doch nicht, dass einer so viel im Monat verdient wie ein anderer im Jahr. Und wenn, dann steht mir doch ein Teil davon zu. Also Begierde ist etwas, was zutiefst in unseren Herzen verankert ist und was sich durchzieht, auch durch die Heilige Schrift. Denn all das Übel in dieser Welt beginnt mit Begehrlichkeit. Wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren, dann schlägt das sofort eine Brücke zu 1. Mose 3. Der Mensch lebt in der perfekten Umgebung. Gott hat ihm alles geschenkt. Er lebt in einem wunderbaren Garten. Er darf von allen Früchten des Baumes essen, nur von einem einzigen nicht. Und dann kommt die Schlange und spricht zur Frau: Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen? Und so, nee. Also, aber da schwingt auch schon das Negative mit. Aber was, ihr dürft von gar keinem Baum essen? Und so fängt Begierde an. Ich gucke nicht mehr auf das, was ich habe, sondern mein Blick wird gelenkt auf das, was ich nicht habe. Und dann macht die Schlange der Frau die Frucht schmackhaft. Oh, ihr werdet gar nicht sterben, wenn ihr davon esst. Nein, nein, Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott und werdet wissen, was gut und böse ist. Sie weckt Begehrlichkeit. Oh, mir wird etwas vorenthalten. Ich bekomme etwas nicht, aber es sollte mir zustehen. Wie kann Gott sich erdreisten, mir etwas nicht zuzugestehen? Und dann heißt es im Text, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen ist. Und genau dort fängt es an und das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Kain begehrt das gleiche Ansehen vor Gott wie sein Bruder. Er ist eifersüchtig, dass sein Opfer nicht angenommen wird und er schlägt ihn. Jakob und Esau, die zankten sich schon im Mutterleib um die Aufmerksamkeit der Eltern. Und das zieht sich durch das ganze Leben. Man neidet sich einander das, was man hat. Mir steht das zu, was du hast. Du bist der Erstgeborene, aber eigentlich sollte es mir gehören. Und dann erschleiche ich mir den Erstgeburtssegen. Und das geht durch und durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Immer und immer wieder. Nicht umsonst ist Begierde für uns vielleicht auch ganz stark verbunden mit der sexuellen Leidenschaft und Lust, weil die Bibel selber diese Verknüpfung macht. Das stärkste Bild für die Gemeinschaft von Gott und seinem Volk, von Gott und seiner Gemeinde, ist der Ehebund. Und wenn ihr durchschaut, Gott spricht immer in den Propheten davon, ihr habt mich verlassen, ihr habt die Ehe gebrochen, ihr begehrt andere, also teilweise in sehr, sehr deftiger Sprache. In meiner persönlichen stillen Zeit habe ich gerade das Zwölf-Propheten-Buch durchgelesen. Und das ist schon crazy. Also wirklich, was da für Worte verwendet werden, ja. Also die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund. Wenn es heißt, ja, du hast dich danach gesehnt, nach dem Schwanz der Ägypter, weil er viel größer war, so groß wie der eines Pferdes. Und nach ihrem Erguss, du hast dich an die Straße gestellt und deine Beine für jeden breit gemacht, der vorbeiging. Und mich hast du vergessen. Ich, der ich dich großgezogen habe, der ich dich beschenkt habe mit allem, der ich dich mit Liebe umhüllt habe. Also wo dort Begierde im Zentrum steht, sagt, du willst immer noch mehr haben und noch mehr. Und du siehst gar nicht, wie viel ich dir gebe. Das ist Begierde. Ich bin der Meinung, mir steht etwas zu und ich muss es haben. Ich suche nach Befriedigung, Lust und Leidenschaft. Und hier interveniert Gott, sagt, nein, du sollst nicht begehren, was von deinem Nächsten ist. Du sollst nicht begehren, was der andere an materiellem Wohlstand hat. Du sollst nicht begehren, in welchen Lebensumständen er steht. Du sollst es nicht begehren. Ja, aber was ist denn dann die positive Formulierung daraus? Ich habe mit meinen Jugendlichen in Eisenach vor kurzem, also was heißt vor kurzem, es zog sich etwas hin, haben wir über wahrscheinlich ein halbes Jahr lang verteilt die 10 Gebote gehabt und hatten spannende Diskussionen an den Abenden. Und dann habe ich immer versucht, ihnen so als Aufgabe zu geben, das Gebot besser zu erfassen, zu fragen, was ist denn die gegenteilige Formulierung des Gebotes? Weil wir haben ja Gebote wie, du sollst nicht morden, wo ich sage, okay, gut, aber macht, glaube ich, auch niemand von uns. Aber was ist denn die positive Formulierung? Also wozu werde ich aufgefordert? Ich soll Leben erhalten. Schütze das Leben. Bei anderen Geboten habe ich, du sollst Vater und Mutter ehren. Da kann ich auch die Frage stellen, okay, und was soll ich nicht machen? Das hilft ja ganz oft, um zu verstehen, was ist denn jetzt Gottes Anspruch? Und hier können wir uns auch die Frage stellen, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Markt, Kind, Recht, Vieh und so weiter, nicht die Frau, alles klar. Aber was soll ich denn begehren? Was wäre denn die positive Formulierung des Ganzen? Und da hilft es, wenn wir uns mal wieder an die vor uns Gewesenen erinnern. Der Heidelberger Katechismus formuliert es wunderbar in der Frage 113 zu den Geboten. Da heißt es: Was will Gott im 10. Gebot? Wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln, sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Noch einmal, wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln, sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Und das finden wir auch in der Schrift. Überall heißt es: Habe deine Lust am Gebot des Herrn. Gerade in Psalm 119, da ist das immer und immer und immer wieder wird es gesagt: Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihnen. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen: Wann wirst du mich trösten? Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Das zieht sich durch die Schrift immer wieder, heißt es. Was sollen wir begehren? Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Dasein, mit allem Denken, Reden und Tun, sollen wir ihn lieben, ihn begehren, Lust haben auf den Herrn. Und darauf liegt die Verheißung im Psalm 37, Vers 4, formuliert es der Psalmist so schön, wo er uns das vor Augen stellt. Er sagt: Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es wohl machen. Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Es geht hier auch nicht darum, dass Gott zum Erfüller unserer Wünsche wird. Das ist kein Vers für ein Wohlstandsevangelium. So, ich gehe in den Gottesdienst, ich gebe meinen Zehnten, ich bringe mich ehrenamtlich in der Gemeinde ein, ich gehe einmal in der Woche evangelisieren, verteile Traktätchen auf der Arbeit und dann gibt Gott mir das, was ich möchte. Dann treffe ich endlich den Partner fürs Leben oder dann funktioniert endlich, dass da irgendwo wieder Frieden in der Situation kommt, dann kriege ich die Gehaltserhöhung, die ich haben möchte. Nein, habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, wenn ich Lust am Herrn habe, was begehre ich denn dann mehr als alles? Ihn, den lebendigen Gott. Und genau das verheißt er mir. Er sagt: Ich komme zu dir. Ich will dich mit allem beschenken, was du brauchst, nämlich mit mir selber. Es gibt nichts Besseres als Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres als den lebendigen Gott. Und das ist die Verheißung, dass wir auf ihn gerichtet sein sollen. Es gibt einen bekannten US-amerikanischen Theologen und Pastor, John Piper, der vom christlichen Hedonismus spricht. Und ich finde, es trifft es ganz gut. Er sagt: Wir müssen hedonistisch sein. Wir müssen das Beste aus dem Leben herausholen wollen. Das ist richtig. Denn das Beste, was wir herausholen können, ist Jesus Christus. Und das Problem ist, dass wir viel zu wenig Lust und Verlangen nach Jesus Christus haben. Wir haben so viel Lust nach anderen Dingen. Aber im Vergleich zu Christus ist das alles nichts. Das vergeht. Das ist das, was uns der Paulus im Philipperbrief vor Augen stellt. Wenn er sagt: Ich erachte alles andere für Dreck, für Kot, für Abfall im Vergleich zur Herrlichkeit Christi. Wenn wir begreifen, wie schön Jesus ist, wie wunderbar es ist, dass er unser Retter ist, dass er sich uns ganz schenkt, dann verblasst alles andere. Was soll ich mir denn, Schätze, hier auf Erden sammeln? Was habe ich denn von meinem Geld? Was habe ich denn von 20.000 Franken in einem Umschlag, in einem Kissen? Wenn ich morgen vielleicht gar nicht mehr hier auf dieser Erde wandle, aber dann bei Jesus sein kann, was habe ich denn davon, wenn ich hier ein Haus baue und die nächste Krise kommt oder Krieg über mein Land herfällt? Das geht so schnell, das sehen wir doch immer wieder, wie schnell Dinge eskalieren und plötzlich muss ich mein Haus verlassen und bin Flüchtling. Was habe ich dann davon? Aber Christus, der bleibt. Der ist auch im Leid da. Er verspricht mir, mit mir durchs finstere Tal zu gehen. Er verspricht mir: Ich bin bei dir bis zum letzten Atemzug. Ich bringe dich nach Hause. Ich habe für euch eine Wohnung eingerichtet. Und ich komme irgendwann, um euch zu holen. Das ist doch genial, das kann mir niemand nehmen. Ich habe einen Heiland, Jesus Christus, der in seiner Fülle von Schönheit zu mir kommen möchte. Und deswegen soll ich ihn begehren. Ihm soll ich folgen. Das ist es. Mein Herz soll sich an das Schönste, an das Beste, an das Größte, an das Machtvollste hängen, was es gibt. Und das schafft kein Auto, keine Versicherung, kein guter Kontostand, keine glückliche Familie. Das schafft nur der lebendige Gott. Begehren wir den lebendigen Gott? Ist unser Verlangen auf den Herrn gerichtet? Und wenn wir ehrlich in uns gehen, dann müssen wir feststellen, nein, eigentlich nicht. Teilweise, ja, so, ich bin teilzeitbegehrlich. Ich habe so eine On-Off-Beziehung mit Gott. Mal brenne ich für Jesus, da geht es mir richtig gut, da habe ich so Bergerlebnisse. Und dann ist so wieder, ach ja, gut, dann gehe ich halt in den Gottesdienst. Aber eigentlich sind ganz viele andere Sachen viel spannender. Beten, Anna, ist so trocken. Ich gucke mir lieber eine Netflix-Serie an. Bibel lesen, ach nee, ich wollte ja eh mal ein bisschen zeitiger ins Bett gehen, damit ich morgen fitter bin für die Arbeit. Mach ich morgen. Kennen wir das nicht? Das ist doch immer so. Immer kommt irgendwas, was begehrlicher erscheint als Zeit mit Jesus. Als mit ihm Zeit zu verbringen, als seine Schönheit zu entdecken. Und da kommen wir auch dahin, was ist die Aufgabe des Gebotes? Liebe Gemeinde, das Gebot ist nicht dafür da, dass du es tust, denn wenn du es machst, wirst du feststellen, es funktioniert nicht. Und genau das ist die Aufgabe des Gebotes. Wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren, dann dient es daran, dazu, mich ins Nachdenken zu bringen. Okay, warte, wenn ich nicht begehren soll, dann läuft ziemlich viel falsch in meinem Leben. Und aufs Leben zu schauen und zu sagen, ja, das stimmt, da begehre ich und da und meine Lust und Leidenschaft, das investiere ich hier und in ehrenamtliche Projekte dort und vielleicht sogar in die Gemeinde, ja, alles wunderbar fromm, aber nicht in Christus. Paulus formuliert es im Römer 7. Er sagt, ohne das Gesetz wüsste ich ja gar nicht, dass ich Begierde habe und dass das schlecht ist, weil es ja so normal ist, weil unser ganzes Wirtschaftssystem darauf aufbaut. Aber weil das Gesetz kommt und sagt, du sollst nicht begehren, plötzlich kriegt die Sünde Macht, weil ich erkenne, was? Ich soll nicht, es ist falsch, was ich tue. Ja, aber ich tue es doch die ganze Zeit. Wie komme ich raus aus dem? Und aus eigener Kraft wird das nichts. Das sagt uns der Paulus auch ganz klar. Er sagt, das Gesetz ist nicht schlecht, aber es ist nicht erfüllbar. Das Gesetz ist da, um dich und mich zu töten. Es ist da, damit wir von unserem hohen Sockel runterkommen, weil wir immer der Meinung sind, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. Ich bin anständig. Ich tue meinen Dienst in der Gemeinde, ich zahle meine Steuern, ich bin nett zu meinen Nachbarn, meistens. Ich gehe auf Arbeit, mehr oder weniger fröhlich und dankbar. Aber eigentlich lebe ich ein gutes Leben. Und dann kommt das Gesetz und das haut uns vor den Kopf und sagt, hey, guck doch mal in den Spiegel Gottes. Schau dir an, was der Anspruch des Schöpfers an dich ist. Und da muss ich sagen, aber das geht gar nicht, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht. Und genau da soll ich hinkommen. Aufzugeben, aus eigener Kraft irgendwas erreichen zu wollen, sondern zu Christus zu kommen. Wie Paulus es auch im Römer so wunderbar sagt, nachdem er sagt, ist das Gesetz schlecht? Nein. Kann ich es halten? Nein. Ja, aber was mache ich denn dann? Wer wird mich erlösen? Und dann sagt er, Dank sei Jesus Christus, unserem Herrn. In ihm sind wir der Sünde gestorben. Er schenkt uns neues Leben. Oder wie Paulus es im Galater formuliert, er sagt, offenbar ist all das, was aus unserem Fleisch kommt, also aus unserer menschlichen Natur, Gier und Lust und Leidenschaften auf das Falsche gerichtet, alles schlechte Ehebruch, Heuchelei, schlechte Rede. Und dann aber die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Friede, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und gegen solches wirkt kein Gesetz. Wir haben unser Fleisch mit unseren Leidenschaften und Lüsten gekreuzigt. Und wir haben Christus angezogen. Und er lebt in uns. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hat er dich erkauft. Wenn du getauft wurdest, dann hat er sein Ja zu dir gesprochen. Paulus formuliert es so, er sagt, in der Taufe habt ihr Christus angezogen. Was für ein krasses Bild. Ich bin umkleidet mit der Vollkommenheit Jesu. Und ich darf mich an ihn wenden und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich weiß, dass du das Schönste bist, aber irgendwie fühlt es sich nicht immer so an. Und oft lebe ich nicht danach. Und darum, ihn anzuflehen, Herr, erbarm dich, weil das ist der Ruf, der durch die Schrift geht. Das Einzige, was wir Menschen tun können gegenüber unserem Gott, ist, um Erbarmen zu rufen. Wie der Blinde am Weg, als Jesus vorbeigeht. Er schreit, er weiß, zu wem er schreit, nämlich zum Sohn Davids, zum lebendigen Gottessohn. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und auch als die Leute auf ihn einreden, als sie ihn versuchen zu beruhigen, nein, er schreit aus Leibeskräften, weil er weiß, die einzige Hoffnung ist der Davidssohn. Nur Jesus kann dich und mich verändern. Nur er hat Macht, unsere Leidenschaften, unsere Lüsten und Begierden auszulöschen. Und deswegen, liebe Gemeinde, fordert uns das Gebot heraus, uns ganz auf Jesus zu verlassen. Sich ihm zu Füßen zu werfen mit dem, was mir bewusst wird und zu sagen, Herr, du siehst in den Bereichen, sei es Finanzen, sei es Sexualität, Pornografie, sei es Familie, vielleicht sogar Gemeindeengagement, zu sagen, da habe ich falsche Leidenschaften und Lüste, falsche Prioritäten. Du solltest an erster Stelle stehen. Erbarm dich über mich, Herr. Und schenk mir die Frucht deines Geistes. Lass mich sehen, dass in mir etwas wächst. Lass mich sehen, wie du mich überwindest, wie du mir Freude schenkst an dir und deinem Wort. Lass mich freudig sein, wenn ich dein Wort aufschlage. Gib mir die Willensstärke, mich hinzusetzen, entgegen alle Widerstände und zu sagen, ja, ist mir egal, ob ich jetzt kaputt bin und mich lieber vor den Fernseher chillen würde. Nein, ich nehme jetzt dein Wort in die Hand und ich möchte dein Wort lesen. Auch wenn es sich furchtbar anfühlt und auch wenn ich keine intellektuelle Supererkenntnis habe. Es ist egal, denn das ist Nahrung. Das gibt uns Stärke, auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen. Und es hat Macht, uns zu verändern. Du sollst nicht begehren. Ja, Gott möchte uns verändern, dass wir ihn begehren. Dass wir Lust haben auf den Herrn und Heiland. Dass wir uns an ihm erfreuen. Und der Petrus, der bringt es so krass auf den Punkt. Er schreibt uns in seinem zweiten Brief darüber, was der lebendige Gott mit uns macht, was in uns passiert, wenn er uns begegnet. Er fängt an in der Einleitung, dass er sagt, er schreibt an die, die den gleichen kostbaren Glauben haben wie wir, empfangen, und zwar den Glauben an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt diese wunderbare Formulierung. Da seine göttliche Kraft, die göttliche Kraft Jesu Christi, die uns geschenkt wurde, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das ist ein ziemlich komplizierter Satz, ich weiß, aber es ist trotzdem. Also er sagt hier, seine göttliche Kraft und Herrlichkeit hat uns alles, alles geschenkt, was wir für unser Leben und für unsere Frömmigkeit brauchen. Alles schenkt Christus dir. Er ist kein geiziger Geber. Er teilt nicht sparsame Rationen zu, sondern das, was du für heute brauchst. Er gibt dir nicht für übermorgen, das ist richtig. Aber für heute gibt er dir das, was du brauchst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er will dich nicht verhungern lassen. Da seine göttliche Kraft und Herrlichkeit uns alles gegeben hat, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht brauchen. Wie hat er uns das gegeben? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Indem wir immer mehr begreifen und sehen, wie schön Jesus ist. Wie viel er uns gegeben hat. Wie viel er uns geworden ist. Dass wir begreifen, was es bedeutet, dass Gott Mensch wird. Und durch seine Herrlichkeit und Tugend hat er uns überaus große und kostbare Verheißungen gegeben. Überlegt mal, in dem Moment, wo ein Mensch umkehrt, der Heilige Geist in ihm Wohnung nimmt und er erneuert wird, die Gnade ihm die Augen öffnet und er Neues geschenkt bekommt, in diesem Moment wird er mit hineingenommen in das Wesen des dreieinen Gottes. Er ist plötzlich Teil der Gottheit durch Jesus Christus. Und dementsprechend haben wir Anteil an der Fülle Gottes. Alles, was Gott seinem Volk verheißt, was er seiner Gemeinde verheißt, gilt plötzlich auch mir, weil ich bin plötzlich Teil davon geworden. Alles, was über das Wesen Gottes ausgesagt wird, hat Bezug zu mir, weil ich bin hineingenommen in das Wesen Gottes. Ist uns das bewusst, wie schön das ist, wie genial und gewaltig, dass man plötzlich in einer Gemeinschaft mit einem allmächtigen, allgenügsamen Wesen steht, der alles vermag, der kann alles. Es gibt nichts, was unserem Gott zu klein oder zu groß wäre. Und ich bin da hineingenommen. Und das ist das, die Erkenntnis dessen, was Gott tut. Ich fand das so faszinierend, dieses letztes Jahr zu Weihnachten. Wenn man immer zu Weihnachten in der gleichen Gemeinde predigt, dann gehen aber irgendwann die Ideen aus. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal tatsächlich wirklich begriffen, was Inkarnation, also Fleischwerdung eigentlich bedeutet. Ich habe natürlich, wusste ich das theologisch, ne? Man hat das alles schon mal gehört, auch im Studium und so. Aber da ist mir erst aufgegangen, was das bedeutet. Durch einen Aufsatz von C.S. Lewis, der das sehr schön rübergebracht hat. Was das Jesus gekostet hat, wie einer von uns zu werden. Wir denken immer so, ja easy, Jesus ist für dich auf die Welt gekommen und so, der ist Mensch geworden. Als sei das das Normalste der Welt. Das ist völliger Quatsch, das ist das Unnormalste der Welt. Das ist das Einmaligste in der Geschichte der Welt, was es jemals gab. Und was es je geben wird. Weil die Götter werden nicht Menschen und wenn, dann immer nur in der äußeren Gestalt. Klar sind auch die griechischen Götter auf der Erde gewandelt. Aber die sahen ja nur aus wie Menschen. Die waren ja keine Menschen. Die hatten immer noch ihre Allmachten. Die konnten einfach mal so eben flupp und dann waren sie wieder weg. Sieht man so schön bei Homer in der Ilias, wird das so dargestellt im Trojanischen Krieg. Ja, da sind die Götter in Menschengestalt mitten in der Schlacht. Und dann wird ein Gott von einem Speer getroffen und schreit halt auf, weil er Schmerzen hat und blutet. Und dann verlässt er das Schlachtfeld, eilt auf den Olymp und schwupp ist er wieder heil. Weil er sozusagen nur die Dimension wechseln muss. Und sofort ist er wieder göttlich. Und als Gott ist er nicht tötbar. Das tötbar? Kann man ihn nicht umbringen. Und bei Jesus ist ja gerade nicht so. Jesus hat alles zurückgelassen. Der ist ganz Mensch geworden. Überleg dir das mal. Der ewige Gott, der keinen Anfang und kein Ende kennt, der hat plötzlich einen Anfang. Der erlebt eine Geburt. Der muss laufen lernen und sprechen. Der, der am Anfang durch sein Wort alles ins Dasein gerufen hat, kann nicht reden und muss von den Geschöpfen, die er selber ins Dasein gerufen hat, belehrt werden. Dem muss beigebracht werden, wie die Welt, die er selber gemacht hat, in die Naturgesetze, wie er sie ausgeklügelt hat, die müssen ihm erklärt werden. Dem muss aufgeholfen werden, wenn er hinfällt und sich das Knie aufschlägt. Der hat Bauchschmerzen, weil er was Falsches gegessen hat. Aber das ist der lebendige Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde. Wird uns da deutlich, was das bedeutet, dass wir einen Gott haben, der wirklich, wirklich Mensch wird. Der sogar Begierden erlebt von außen, die an ihn herantreten, der versucht wird. Jesus hatte echt Hunger, als er in der Wüste war. Das war kein Scheinhunger. Der hatte richtig krassen Kohldampf. Und dann kommt der Feind und sagt, ja, mach doch Brot aus den Steinen. Und er sagt, nein, das ist nicht richtig. Meine Lust soll nicht auf diese Welt gerichtet sein, sondern auf den lebendigen Gott. Warum? Weil die Lust dieser Welt vergeht. Aber Gott bleibt in Ewigkeit. Und all das, was Jesus dort durchlitten hat, die Herrlichkeit, die er zurückließ, um so wert zu werden wie wir, hat zur Folge, dass er ja uns dafür Anteil an seinem Schatz gibt. Das macht er ja, um mit uns zu tauschen. Er schenkt mir die Fülle der Gottheit. Unglaublich, dass Gott zu mir Kind sagt. Das ist nichts Selbstverständliches. Das ist ein Riesenprivileg und ein großes Geschenk, dass ich zu meinem Vati im Himmel gehen kann. Und sagen kann, Herr, du weißt, was mir mangelt. Du weißt, wonach ich mich sehne und ich möchte es dir hinlegen. Und ich bitte dich, dass du mich tröstest und mich stärkst an meinen Schwachpunkten. Da, wo ich nicht weiter weiß und da, wo ich nicht kann, wo ich gerne mehr Lust an dir hätte, aber wo mein Herz an der Welt hängt. Es gibt einfach Dinge, wonach wir uns sehnen, die auch nicht weggehen und wo Gott auch nicht verheißen hat, sie wegzunehmen, sondern er verheißen hat, uns durchzutragen. Du sollst nicht begehren, was andere haben, sondern begehre den Herrn. Er ruft uns zur Umkehr. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten. Komm zum Heiland. Er möchte dir reichlich schenken. Ruf sein Erbarmen an und lass dich verändern durch seinen Heiligen Geist. Dass unser Blick wieder auf ihn schaut, auf seine Schönheit. Dass wir ihm begegnen in der Gemeinde mit all ihren Flecken und Runzeln, aber dass wir auch darin sehen, wie schön Gott ist, dass so viele unterschiedlichste Menschen zusammenfinden, allein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir in der Schrift schauen, wie wunderbar unser Gott ist, welche wunderbare Eigenschaften und Versprechen er uns gibt. Und dass wir mit diesen Versprechen zu ihm kommen und sagen, Herr, du hast es verheißen, bitte erfülle es in meinem Leben. Schenk mir Überfluss, denn danach sehne ich mich. Lasst uns unser Herz nicht an willkürliche und schlechte Dinge hängen, die keinen Halt geben. Gott möchte dich heute Morgen beschenken. Er lädt dich ein, innezuhalten, zu überlegen, Herr, hier stehe ich vor dir. Was ist dein Begehr? Ich finde das auch eine coole Frage, die Jesus auch den Leuten immer stellt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Komm zum Kreuz, komm zum Herrn und sage, Herr, da habe ich gerade ganz viel Lust und Leidenschaft, da begehre ich etwas, da habe ich so viel, da sehe ich so viel Mangel, da sehe ich, was ich nicht habe. Bitte nimm es und fülle es mit deinem guten Geist. Richte meinen Blick auf dich. Lass mich erfüllt werden von deinem Geist. Lass uns einen Moment der Stille haben, dass wir vor Gott kommen können, um darauf zu schauen, was begehrst du aktuell? Was meinst du, dass dir fehlt? Wonach sehnt sich dein Herz? Leg es deinem Gott hin. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Du siehst meine Gedanken. Du weißt, was mein Herz begehrt. Prüfe mich und korrigiere mich. Leite mich auf dem richtigen Weg. Lenke meinen Blick auf dich, dass ich deine Schönheit sehe. Die Herrlichkeit des Gottessohnes in der Krippe. Die Herrlichkeit des Gottessohnes, wie er durch die Welt geht, um Kranke heil zu machen, um Sündern die Lasten abzunehmen. Die Schönheit des Gottessohnes, wie er zerschlagen und zerbrochen am Kreuz hängt, um die Strafe auf sich zu nehmen, damit ich Frieden haben darf. Die Schönheit und Herrlichkeit des Gottessohnes, wie er den Tod besiegt und mir Anteil gibt an ewigem Leben und mir ewige Heimat schenkt. Herr Jesus, lass mich dich sehen, wie du kommen wirst in Herrlichkeit, um allem Leid dieser Welt ein Ende zu setzen, um alle Begierde zu beenden, um mir einen neuen Körper und eine neue Seele, einen erneuerten Geist in Fülle zu schenken, sodass ich nur noch dich begehre. Und schenke, dass dein Geist in uns wirkt und mein Verlangen auf dich richtet. Fülle du die offenen Stellen in meinem Herzen. Und lass mich dich sehen in deiner Gnade und Barmherzigkeit, in deiner Macht und Schönheit. Herr, wir brauchen dich und wir bitten dich, erbarm dich über uns. Erbarm dich über unsere leidenschaftlichen Herzen, die sich an so vieles hängen. Sei du gnädig, vergib du uns und gib du uns neues Leben. Danke, dass du verheißen hast, dass du uns erneuerst von Tag zu Tag, dass du mit uns bist, bis ans Ende der Zeit. Amen.